palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao ragazzi, mit Schwung rein in die Länderspielpause, aber der vergangene Spieltag der Serie A hat noch einiges an Gesprächsstoff so auf der Straße liegen lassen. Feststellung Nummer 1 ist auf jeden Fall, Marius und ich müssen uns erstmal aus italienischer Sicht nicht mehr über die Champions League unterhalten. Das freut sicherlich den Herrn in der Leitung in Hamburg. Moin moin.
Moin moin, so sieht's aus. Das haben wir hinter uns gelassen.
Das haben wir hinter uns gelassen. Erst Juve, jetzt im Endeffekt auch noch Atalanta raus. Ja, aber auch in der Liga ein Rückschlag für Juve. Das haben wir sehr stark geredet und sie lassen uns hängen. Vor dem Spiel bekommt Ronaldo noch ein schönes Goat-Trikot geschenkt. Und dann verliert Juve zu Hause 0-1 gegen Benevento. Das ist für mich so das Erste, woran ich denke, wenn ich jetzt den Spieltag Revue passieren lasse.
Auf jeden Fall, vor allem auch, weil mich das natürlich aus auch wieder aus der Abstiegskampf-Konkurrenzsicht ziemlich frustriert hat. Und natürlich auch, weil Juve macht immer genau das, macht nicht das, was wir sagen. So.
Ja, das ist vielleicht absichtlich, ne?
Auf jeden Fall. Die hören uns auch und Agnelli sagt dann.
Tja. Ne? Dann sagt er, jetzt machen wir das Ganze einfach mal das Gegenteil von dem, was sie gesagt haben.
Ja.
Bemerkenswert, wie schwach sie waren in Sachen Chancen rausspielen. Also ja, sie hatten welche, aber gerade so im zweiten Abschnitt bis auf Einzelaktionen haben sie sich sehr schwer getan, die ja, Benevento-Defensive zu überwinden. Es waren eigentlich immer nur CR7, der dann nochmal irgendwie angelaufen ist und aus allen Lagen geballert hat. War doch schon wieder ein ganz schöner Rückschritt. Oder kann man das einfach nur konstatieren mit, machen wir im Vorbeigehen?
Wie meinst du, im Vorbeigehen?
Ja, so im Sinne von, ja, hier auf die leichte Schulter genommen.
Ach so, dass sie das vorher gedacht haben. Ja, ja, okay. Glaube ich gar nicht mal. Benevento hat das natürlich auch, muss man sagen, also so defensiv schwach, wie sie schon häufig in dieser Saison gewesen sind, haben sie das jetzt auch richtig gut gemacht. Natürlich muss Juve wenigstens eine der Chancen, die sie dann irgendwie haben, nutzen. Weil Il Muro... Montipo, ja, war nicht zu überwinden.
Ja, steht der Folgentitel doch schon auch.
Ja, sehr gut.
Ich wollte irgendwas Kinder-Joke-mäßiges mit Po machen oder so, aber Il Muro Montipo gefällt mir noch besser.
Ja, manchmal ist man spontan, ne?
Ja, stark. Ja, im Endeffekt die Hexen mit 1-0 in der Allianz Arena gewonnen. Geitsch in der 69. aufgelegt von Arthur, muss man sagen. Assist geht an Juve.
Ja, also irgendwie die F-Jugendregel gebrochen, ne?
Ja, kein Querpass am eigenen Strafraum.
Ja.
Geht klar auf seine Kappe. Wobei auch Danilo dann irgendwie ein bisschen komisch aussieht, wie er dann noch versucht, in den Zweikampf zu kommen.
Ja, es ist ja im Endeffekt so, dass die irgendwie, auch wenn es eigentlich keine gefährliche Situation ist, trotzdem irgendwie näher an den Leuten daran spielen, dran stehen müssen. Ich weiß nicht, ob Danilo sich da gedacht hat, er will eine Anspielstation sein oder so. Gut, Arthur wollte ja wahrscheinlich sogar zu ihm spielen, aber boah, das ist massiv in die Hose gegangen.
Ja, wir müssen uns jetzt nicht mehr über das, was die italienischen Clubs in der Königsklasse machen, unterhalten. Wir müssen uns aber darüber unterhalten, was da jetzt für ein Kampf um die Champions-League-Qualifikation entstanden ist auf den Plätzen hinter Inter und Milan, auf die wir später noch zu sprechen kommen.
Stimmt, ja. Es ist richtig spannend jetzt auf einmal. Also war eigentlich fast schon immer spannend, aber richtig eng jetzt auch wieder. Ne?
Komplett. Also Juve, 55 Zähler, punktgleich mit Atalanta, die ja das sehr viel besser, so die Transition wieder hinbekommen haben zwischen Champions League und Liga. Modsmäßig souveräner Auftritt bei Hellas, gewinnen da 2-0, können eigentlich auch 4-5-0 gewinnen. Im Endeffekt waren es 14-3 Torschüsse für die Bergamaschi, Tore dann Malinowski vom Elfmeterpunkt aus in der 33. und Zapata 42. Hat auch ein bisschen genutzt, das Ganze, um zu rotieren, kann ja auch immer mal gefährlich werden, gerade gegen eine Mannschaft wie Hellas, die auch schon unangenehm sein kann, aber haben sie es wirklich stark und souverän runtergespielt da in Verona. Muss man auch echt nochmal einen Hut vorziehen. Und so glaube ich irgendwie, da habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, Die haben jetzt auch wirklich die Doppelbelastung gut weggesteckt. Jetzt haben sie gar keine Doppelbelastung mehr. Klar, noch Coppa-Finale. Aber punktgleich mit Juve nach 28 Spielen, Juve 27 Spiele, das hätte man bestimmt in Bergamo unterschrieben vor der Saison. Was hast du denn so rausgezogen aus dem Spiel Bergamos?
Ja, eigentlich würde ich das komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Also nie wirklich gefährdet. Hellas hat jetzt auch, also die haben schon ordentlich mitgespielt, ne? Aber ja, es war eine rundum souveräne Leistung. Zapata hatte auch noch 3-4 Chancen, Muriel auch noch einen, den er eigentlich machen muss. Ja, Atalanta ist nach Inter die formstärkste Mannschaft 2021 in Italien.
Ja, seit dem Restart, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Ja, geht ja damit einher, ja.
Ja, stehen jetzt auch zu Recht eben vor Juve. Obwohl die natürlich ein Spiel weniger haben. Aber Napoli ist da sicherlich auch gefährlich dann. Also ist ja kein sicherer Sieg für Juve.
Ja, stimmt. Aber 2 Punkte dahinter, und das bringt uns zum Spitzenspiel, 2 Punkte dahinter auf Platz 5 mit einem Spiel noch in der Hinterhand. Du hast es angedeutet, Napoli, die dann im April noch das Nachholspiel vom 3. Spieltag gegen Juve bestreiten. Napoli bleibt die Mannschaft, die in den Spitzenspielen richtig gut funktioniert. Hochverdienter Sieg bei der Roma, 2-0.
What?
Gutes Pressing von Napoli, ist der Plan auch aufgegangen, mal höher anzulaufen von Gattuso, haben die Müdigkeit der Römer ausgenutzt, die sie natürlich wieder hatten. Einziges verbliebenes Team auf europäischer Bühne aus Italien, haben sich ja gegen Donetsk durchgesetzt. Und ja, Mertens mit 2 Treffern, einem schönen Freistoßtor und ist jetzt, glaube ich, auch schon bei 100 Treffern in der Serie A.
Genau, ja.
In die Liga des Hamschicks aufgestiegen.
Hat der auch 100 Tore in der Serie A gemacht?
Ja.
Habe ich gar nicht auf dem Zettel.
Ich glaube, aus Napoli nur ein Dritter. Ich muss mal nochmal bei Opta Paolo vorbeigucken. Da meine ich gestern, dass ich sowas gelesen hatte. Wieder On-the-Flight-Recherche.
Unsere Spezialität.
Ja, der 3. Spieler, der im Napoli-Trikot in der Serie A 100 Stück gemacht hat. Marek Hamšík auch genau 100 und der andere ist Antonio Wojak.
Okay.
Ja.
Der ist mir unbekannt.
Gehört er zur Elite? Ja, ich glaube, das ist schon ein paar Jährchen her.
Ja.
Da hast du noch nicht.
Ja, und die Roma muss jetzt aufpassen, dass sie nicht mehr, also dass sie nicht nur von Lazio überholt wird, ne? Nur einen Punkt davor. Und haben ihre Streak quasi in den Spitzenspielen auch fortgesetzt. Also 0 aus 10 jetzt oder so. Siege. Beeindruckend. In negativer Hinsicht.
Das der Vollständigkeit halber kurz. Antonio Wojak, italienisiert aus Antonio Vogliani, 1904 geboren.
Oha.
In Pula, dem Küstenland. Österreich-Ungarn steht da noch. Also guck mal, da weiß man, das ist schon ein bisschen her. Österreich-Ungarn. 75 in Varese gestorben, hat gespielt für Lazio, für Juve von 29 bis 35, laut Wikipedia 190 Spiele und 102 Tore in der Liga, für Neapel dann noch Genua und Lucchese Libertas und nochmal Topolavoro Empoli. Und Trainer war er auch. 3 Jahre lang von 40 bis 43 bei der SSC.
Mensch.
Da haben wir doch wieder ein bisschen Geschichtsunterricht mitgenommen.
Ja, kann man auch mal machen.
So. Und die Roma muss aufpassen und würde fast sagen, die Roma sollte sich vielleicht überlegen, ob sie die Europa League gewinnt, wenn sie Champions League spielen wollen nächste Saison.
Ich freue mich tatsächlich, also das ist tatsächlich mal ein Europacup-Spiel, was ich mir, glaube ich, angucken werde. Roma gegen Ajax jetzt.
Mhm.
Ich sehe tatsächlich da dann schon Ajax als Favoriten und weiß nicht, danach kommt wahrscheinlich dann Manchester United, und auch wenn die jetzt nicht so überzeugend sind nach wie vor, also puh, wird schwierig für die Roma. Ich glaube, sie können nicht darauf setzen, dass sie das schaffen.
Ja, also siehst du Ajax schon vorne? Ich finde, das ist ein klares 50-50-Ding noch aus meiner Sicht.
Nur in Nuancen, einfach, ja, Roma, Spitzenspiele und so, und ich habe Ajax diese Saison noch gar nicht gesehen, aber ja, ich finde die gut.
So. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, schwierig, wobei sie ja auch echt, also ich hatte mich am dem Europa League Donnerstag noch mit Kollegen Fuß unterhalten nach dem Spiel, und da war er echt auch begeistert von, wie sehr die Roma auch in den Zweikämpfen da gewesen sei und so. Und ich glaube, die haben da schon viel Kraft gelassen, und es fehlt ja auch immer der ein oder andere, deswegen sind diese Ligaspiele für die Roma gerade extrem schwierig.
Das ist richtig, ja.
da darf man dann halt irgendwie Napoli auch nicht zu weit unten ansiedeln. Ist eine absolute Spitzenklasse-Mannschaft immer noch. Also da haben sie sich jetzt auch seit Anfang März echt stark verbessert, finde ich, präsentiert.
Ja, total. Also dieses kleine Tief und die Kritik an Gattuso ist ja völlig verstummt. Oder Mauri?
Ja. Aber liegt vielleicht Bakayoko, kommt immer nur noch von der Bank gerade, auch in den Spielen. Also da, das vielleicht hat das auch so ein wenig die Wogen geklättet bei den emotionalen Fans. Da war er ja, glaube ich, zuletzt nicht mehr ganz so wohl gelitten, bei mir selbst ja auch nicht.
Das ist richtig, ja.
Und ja, aber und dann, also aus Romas Sicht, da kann man gegen Napoli schon mal verlieren und um es jetzt mal positiv umzudrehen, was du gerade schon gemacht hast, ja, kurzes Tief gehabt, aber jetzt, also da Bologna geschlagen, Milan geschlagen, Roma geschlagen, als nächstes Heimspiel gegen Crotone, da wird sich dann jetzt wieder zeigen, ob Napoli auch imstande ist, da diese Punkte im Vorbeigehen mitzunehmen bei vermeintlich schwächeren Teams. Weil dann sieht es danach aus, als hätte Napoli auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, sich für die Königsklasse zu qualifizieren, wenn man so die Form hält, dass alles so wieder ineinander greift. Ja, Mertens funktioniert wieder, ist halt ein unfassbar wichtiger Mann. Das hat man natürlich auch schon gemerkt, dass der lange gefehlt hat.
Absolut, absolut.
Da waren sie schon arg verletzungsgebeutelt.
Luzzano ist auch wieder da jetzt. Da kommt die Mannschaft wieder zusammen und ja, könnte, sagt man, ein Faustpfand oder so sein für die Saisonschlussphase.
Ja, Saisonschlussphase. Ah, kurz noch eine Halbzeit. Lazio hat bei Udinese 1-0 gewonnen durch ein schönes Tor von Marušić. Hält zumindest so im standinternen Vergleich Anschluss. Ein Zähler hinter der Roma und Lazio hat ja auch noch ein Spiel weniger. Also Lazio ist auch noch nicht raus aus dem Rennen um die Königsklasse. Da haben wir dann Platz 7, 49 Zähler bis hoch zu Platz 3, 55 Zähler. Ich glaube, das könnte in den letzten Spieltagen der Serie A 30 Punkte sind noch zu vergeben, für den einen oder anderen auch 33. Da glaube ich, wird in diesen Tabellenregionen und eventuell im Abstiegskampf am meisten Highlife sein am Ende der Saison. Ob es im Meisterkampf noch so dahergeht, ist jetzt gerade erstmal schwer zu beurteilen, weil Inter, das habt ihr mitbekommen, Inter muss eine Pause machen. Da sind sehr viele Spieler Corona-positiv. Ich glaube, Handanovic, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Vecino, weiß gar nicht, wer jetzt inzwischen noch wen alles angesteckt hat, wer in Quarantäne ist und etc. pp.
Ich dachte tatsächlich, die hätten das alle im Herbst schon gehabt, ne? Also da waren ja, also das ist ja quasi die zweite Welle bei Inter jetzt.
Mal heißt es, glaubt, dann müsste ja auch eine Mutation dabei sein, oder?
Kann man das dann zweimal bekommen?
Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, lass uns dann nicht. Ja.
Herr Drosten, bitte.
Alle durchimpfen jetzt. Die Fußballer als erstes. Die Armen.
Ja, Kalle Rummenigge, alte Interlegende, ne?
Stimmt. Oh, jetzt sehe ich erst den Zusammenhang.
Tja.
Na gut, auf jeden Fall die Länderspielpause vielleicht hinlegen, Tee trinken, impfen lassen und dann geht's weiter.
Ist natürlich blöd, wenn du jetzt nicht als Mannschaft trainieren kannst, aber ja, grundsätzlich könnte so eine Pause ja durchaus auch ein Vorteil sein. Ne? Also gut, Inter wirkt jetzt nicht überspielt, ganz im Gegenteil. Aber die werden ja jetzt sicherlich auch alle nicht zu den Länderspielen reisen, oder?
Du, würde ich prinzipiell sagen, macht keinen Sinn.
Aber wahrscheinlich machen sie es doch, ne?
Ja, würde irgendwie passen. Nee, glaube ich nicht.
Ja.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also überspielt sind sie nicht auf jeden Fall und trotzdem Pause und keine Doppelbelastung mehr. Aber die Verfolger vom AC haben ja auch keine Doppelbelastung mehr.
True.
Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
Hallo. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Italienische Klasse. Heute ist das Thema AC Mailand und das Wort dieser Woche ist...
Scudetto.
Scudetto, genau. Gut gesagt, Ibra. Ops, pardon, Zlatan. Mit der Niederlage von Juve gegen Benevento und dem Sieg von AC Mailand liegt Inter Mailand nur noch 6 Punkte vorne, hat aber noch ein Nachholspiel. Natürlich sind 6 Punkte nicht wenig, aber Zlatan glaubt daran. Er hat es selbst nach dem Sieg gegen AC Florenz gesagt.
Dopo una sconfitta esci da Europa League, rimane scudetto adesso.
Dopo una sconfitta esci dall'Europa League e rimane solo lo scudetto. Nach einer Niederlage, Zlatan bezieht sich auf das 2-1 gegen Neapel, ist man aus der Europa League raus. Zlatan spricht über das Ausscheiden gegen Manchester United und somit bleibt nur noch der Scudetto. Aber habt ihr das gemerkt? Ich habe ihn Zlatan genannt, nicht Ibra. Stimmt, bravo Zlatan. Denn so nennen ihn seine Teamkollegen auf dem Spielfeld. Zlatan. Und als er das 1:0 geschossen hat, haben sie zu ihm Bravo geschrien. Es ist lustig, denn in Italien wird er immer vor der Presse und die Fans Ibra genannt. Stattdessen sein Teamkollegen nennen ihn einfach Zlatan. Nennt ihr den, wie ihr wollt, Ibra oder Zlatan? Gegen AC Florenz kam ein weiteres Rekord hinzu. Keiner hatte im Alter von 39 Jahren mehr als 15 Tore in der Serie A geschossen. Es schien undenkbar, aber er hat das geschafft. Wie immer gilt, wenn Ibrahimovic was will, bekommt er es auch.
Rimane Scudetto adesso.
Also, seid ihr sicher, dass ihr ihm nicht glauben wollt, wenn er in der Scudetto glaubt? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
Ja, weiß ich nicht, Stefano. Wir haben ganz klar gesagt, dass es Inter macht. Aber man weiß nie und vielleicht zieht sich das noch, das alles. Das war auf jeden Fall eine bemerkenswerte Leistung, muss man sagen. Von Milan im Artemio Franchi gegen eine Fiorentina, die zuletzt auch aufgezeigt hat, wie der Österreicher sagen würde, dass sie noch durchaus imstande ist, guten Fußball zu spielen. Deswegen bemerkenswert, auch ja, mit der Belastung von unter der Woche noch in der Europa League, die fällt dann auch weg. Ich glaube, Marius und ich bleiben bei unserer Aussage und unserem Meistertipp, aber ja, vielleicht wird es doch noch knapper, als wir gedacht haben. Was meinst du?
Ja, also ich glaube nicht, dass Inter am Ende irgendwie, keine Ahnung, einen Man City-esken Vorsprung auf Milan herausspielen wird. Dafür sind die dann irgendwie zu stabil und haben jetzt auch eben gegen eine starke Fiorentina mit einer super Kampfleistung da den Sieg geholt. Sind ja, also Zlatan hatte das Führungstor gemacht, dann hat Florenz das Spiel gedreht durch einen schönen Freistoß von Pulgar und ein super herausgespieltes Tor durch Ribéry. Und aber dann ist Milan eben da nochmal wiedergekommen und Brahim Diaz und Çalhanoğlu. Ja, das ist halt aller Ehren wert, was Milan da macht, irgendwie aus den Möglichkeiten, auch mit den vielen Verletzten. Calabria fällt jetzt mit Meniskusverletzung lange aus. Nächster Rückschlag da. Ja, das ist, ist positiv, alles zu bewerten einfach.
Randnotiz der Partie fand ich noch ganz gut. 90. plus 1 Maite eingewechselte, 90 plus 2 gelbe Karte wegen Unsportlichkeit.
Taktisches Foul?
Ich glaube, es war ihr Zeitspiel.
Ja, dafür ist er da, ne?
Dafür ist er dann da. Tut ihn auch ganz gut, dass sie jetzt in der Europa League draußen sind, oder?
Ich denke schon. Also ich hätte denen das tatsächlich eher zugetraut, als der Roma da bis zum Ende auch tatsächlich um den Pokalsieg mitzuspielen. Aber ja, ich denke mal, dass also die Verteidigung von mindestens Platz 2 absolute Priorität da hat, sagen sie auch immer. Also ist das große Ziel. Und ich sehe nicht, dass sie das irgendwie noch verspielen.
Lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Und schauen, was da so noch kommt. Wir müssen uns ja nicht jede Woche auf irgendwas festnageln lassen.
Genau.
Außer ihr wollt das. Dann könnt ihr natürlich sagen, nagelt euch fest diese Woche. Aber hat niemand gemacht die Woche. Also, und Zlatan zurück in der Nationalmannschaft. Noch Thema für mich. Was sagt man dazu? Die Rückkehr des Gottes, oder wie hat er gesagt?
Stimmt, ja. Genau. Also ich weiß nicht, ob das Schweden so gut tut, ehrlich gesagt. Also das ist ja dann der komplette Fokus auf ihn. Man hat sich so gedacht, als er da zurückgetreten ist, oder ich weiß gar nicht, ist erst zurückgetreten, ne? Er ist nicht mehr irgendwann nominiert worden einfach.
Ja.
Ich meine, dass so die einhellige Meinung war, dass das, also wie gesagt, dass das der Mannschaft gut tut, dass das Spiel ein bisschen variabler geworden ist ohne ihn. Aber natürlich kannst du, also wenn er in der Form ist, die er diese Saison hat, Schweden bei der EM? Die EM ist ja großes Teilnehmerfeld, die sind alle Länder sind da, ne?
Du fragst mich wieder Sachen. Da wollten wir erst nächste Woche drüber sprechen, da habe ich mich noch nicht vorbereitet.
Ist richtig.
Aber auf jeden Fall spielen sie jetzt noch WM-Quali.
Ja, das ist auch immer wichtig.
Auch jetzt unter der Woche. Ja, wobei, die ist ja auch nur noch ein Jahr weg, also dann kann er auch in Katar spielen, da ist auch schön warm und so. tut seinen Knochen nichts.
Ja, toll. Da freuen wir uns alle drauf.
Gegen wen spielen sie denn jetzt?
Schweden?
Mhm.
Keine Ahnung.
Gegen Georgien.
Gibt es da noch Willis?
Spielt Kobayashvili noch?
Der ist der Verbandspräsident.
Echt?
Ja.
Ach, geil. Und
Jashvili ist Vizepräsident.
Nice. Und dann spielen sie noch auswärts gegen Kosovo. Und dann erst wieder... Ach, dann erst wieder... Was? Ach so, ja, dann ist die Euro. Dann erst wieder im September. Oh, noch gegen Spanien. Schweden, Spanien. Ibrahimovic gegen Iniesta. Nee, ach.
Torres spielt auch noch, oder?
Weiß nicht. Ja, aber guck, so haben wir gesagt, trifft mir langsam gemütlich in die Länderspielpause. Nee, ja gut, dann, ich weiß auch nicht, was das soll. Also, wenn sie meinen, dann werden noch mal ein paar Trikots verkauft.
Es wäre tatsächlich, finde ich, ein super Zeitpunkt gewesen, um mal, also weiß nicht, Länderspiele alle absagen, die in Südamerika finden ja, glaube ich, auch nicht statt. Und ja, dann hat man mal eine Pause im Spielplan irgendwie. Ich glaube, da wären alle Vereine eigentlich dafür gewesen.
Hätte sich wahrscheinlich auf jeden Fall niemand beschwert. But the show must go on. Und das gilt auch für den Tabellenkeller der Serie A. Das ist auch wieder, ne? Eine Woche so, eine Woche so, Marius.
Lass mich.
Das war wirklich genau, also, ja, mit Abstrichen. Also zumindest hat Sampdoria Torino geschlagen, 1-0 durch einen Treffer.
Eigentlich haben wir, also Spezia, sorry, wenn ich unterbreche, Spezia und Benevento haben gewonnen, aber alle anderen haben ja verloren. Also das ist eigentlich dann... So gesehen positiv. Aber ja, mach mit Sampdoria weiter.
Genau, also Torino hat noch verloren auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Das kommt euch zugute. Cagliari hat verloren, ja, gegen Spezia, aber vielleicht dann sogar, ja, weiß ich nicht, was da jetzt besser gewesen wäre aus Parmas Sicht. Es bleibt irgendwie alles eng, aber es hat Platz 16, Benevento 29, Spezia 29, die Fiorentina 29, Genoa, Udinese, glaube ich, können wir mit 31 und 33 Punkten rausschieben.
Safe.
Da sind wir auch schon bei Genoa. Die hättet ihr eigentlich nochmal mit unten reinreißen können. Und das war eigentlich auch vielleicht das Abstiegsspiel schlechthin, weil es auch so toll losging. Graziano Pelle, es wurde schon viel drüber geschrieben, auch auf Twitter. Erstes Tor nach der Rückkehr mit einem Fallrückzieher, den man mal so machen kann, würde ich sagen. Tolle Annahme mit der Brust und dann...
Grandios, ja.
Wirklich, krass.
Und dann, ja, weiß nicht, ich glaube, Gino hat zweimal aufs Tor geschossen. Ich habe es bei Twitter geschrieben, Skamaka ruft die ganze Saison eigentlich sein Potenzial nicht ab. Und natürlich in dem Spiel macht das, ne?
Ja.
Das war frustrierend.
Das war wirklich, also die macht er dann auch gut, die Tore.
Ja.
Beim einen, finde ich, fällt euer Torwart Sepe arg langsam. Bei diesem Weitschusstor.
Ja, durchaus.
Der war aber auch trotzdem...
Hat leider nichts im Vergleich zu den Vorjahren, nicht seine beste Saison.
Ja. Also er setzt den Schuss natürlich auch gut. Ich finde immer bei Skamaka, ne, so grundsympathisch sieht er nicht aus. Zum Kaffee und Kuchen würde ich mir den nicht einladen, glaube ich. Bisschen unheimlich.
Tattoofrei.
Ja. Ja, nicht mal nur deswegen, so irgendwie das Gesamtauftreten. Aber mir war es insgesamt trotzdem ein bisschen zu wenig von Parma zwischendurch. Da hätte man sich auch mal mutig wieder nach vorne trauen können. Ihr hattet eine Chance, ich weiß nicht, ob das war, glaube ich, vor dem 2-1. Das war, glaube ich, Kutzka. Und kurz danach fällt dann eben halt das 2-1. Und dann war mein erster Gedanke, naja, Genoa hat auf jeden Fall den besseren Torwart.
Genau, also Perin hat ein super Spiel gemacht.
Ja.
So zwei, drei Dinger da rausgeholt wieder. Und ja, vielleicht hat das einfach dann am Ende des Tages den Unterschied gemacht.
Vogelwildes Spiel gab es noch bei Crotone Bologna. Crotone gibt eine 2-0-Führung aus der Hand. Da haben Messias und Simi wieder getroffen. 2-0 geführt bis zur 62. Und dann Bologna 62. Sumaro Schauten, Skov Olsen gewinnt Bologna noch. Kann euch nur recht sein, aber so jetzt ist die Zwischenhoffnung gelöscht worden bei Crotone, würde ich mal sagen, durch das Spiel.
Sowohl bei Crotone als auch bei Cagliari ist jetzt so der Trainereffekt eigentlich weg, würde ich sagen. Das ist dann so der Hoffnungsschimmer, sag ich mal. Und ich bleibe dabei, Simi nehme ich nächste Saison gerne.
Ja, da hatten wir doch auch eine Frage gestellt bekommen hier von...
Richtig, ja.
Maaßen bei Twitter. Ist dieses Trio eines der besseren Offensivtrios der Serie A? Ich glaube, er meint Unas, Messias und Tormaschine Simi. Ja, also das ist jetzt irgendwie schwer in Relation zu setzen. Ne? Also du sagst, ja, Simi nimmst du gerne. Aber du nimmst ihn halt gerne, wenn ihr dann wieder um einen Aufstieg spielt.
Auch bei Klassenerhalt, auch bei Klassenerhalt.
Auch bei Klassenerhalt, okay, okay.
Alles ja, ja. Klar. Besser als Cornelius ist er allemal.
Ich glaube, Unas hat jetzt auch gar nicht gespielt. Ist der schon wieder angeschlagen? Also Unas fand ich schon immer relativ gut. Der gefällt mir so von den Anlagen, die er hat.
Ruft er viel zu selten ab leider, ne? Und ist auch immer viel verletzt, ja.
Ja, genau. Das muss er mal einfach über längere Zeit noch zeigen. Bei Messias ist es auch so, der fällt dir halt mal, der sticht dir da ins Auge gegen in so einer solchen Mannschaft, aber ob das für ein Team unter den Top 10 reicht, auf Dauer selbst Stammkraft zu sein, wage ich auch jetzt mal in Frage zu stellen, glaube ich.
Ja, bin ich bei dir. Also das sind alle Spieler von Serie A Format, so safe, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt die Europa League-Clubs um die prügeln dann, wenn Crotone absteigt.
Nee, glaube ich auch nicht. Könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie dann, weiß nicht, Genua, Sampdoria, Florenz, irgendwie bei sowas. So.
Ja, genau, irgendwie sowas. Und man muss halt auch sagen, also die passen tatsächlich sehr gut zusammen, ne?
Das stimmt, ja, die ergänzen sich. Die ergänzen sich sehr, sehr gut.
Genau.
Noch kurz ein Wort zu Torino und der Niederlage bei Sampdoria, weil du da vorhin dazwischen gegrätscht bist. Sirigu hat nur rumgeschrien. Das war so geil. Also da die Defensive bei Torino, oh, also die spielen als nächstes jetzt, glaube ich, nach der Länderspielpause das Derby gegen Juve. Und da die müssen da mal hinten gucken. Also da hat es an allen Ecken und Enden nicht gepasst. Dass sie das Spiel gegen Samp nur 1-0 verlieren, 0-1 verlieren, ja, können sie von Glück sprechen. Das war wirklich, da muss ich sagen, da habe ich lang genug gesagt, irgendwie Torino, eigentlich haben die zu viel Qualität, um da unten drin zu sein. Aber wenn du dir da anschaust, wie auch das Tor fällt und wie Samp da noch ein paar Chancen hatten, komplett ungeordnet, mehr als 5 Meter weg vom Gegenspieler,
ja.
Da sind sie defensiv echt vogelwild.
Dabei ist das ja eigentlich, glaube ich, auch das, wofür Davide Nicola geholt wurde. Also der ist ja ein Trainer, der eigentlich eine gute Defensive kann, so theoretisch. Zeigt er jetzt nicht gerade.
Ja, unter der Woche hatten sie noch gewonnen, das Nachholspiel, ne? Gegen Sassuolo.
Ja, das war auch, also Sasa, glaube ich, in der 92. oder so, ne? Das war auch, ja, hätte nicht sein müssen.
Ja.
Aus ganz objektiver Sicht.
Aber jetzt schaue ich mir mal an, wen haben sie da hin? Ja, Lianco. Izzo finde ich eigentlich nicht schlecht, aber also dieses 3-5-2, dann Ansaldi ist irgendwie auch drüber hinaus über seine Zeit. Ja, also ich glaube doch durchaus noch, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass noch 30 Punkte zu vergeben sind, dass da noch nicht Feierabend ist im Abstiegskampf. Irgendwas wird da noch passieren.
Total, also da ist ja auch der große Optimist, Giancarlo, mein Parma-Buddy, Grüße wieder an dieser Stelle, hat wieder vorgerechnet, dass das Restprogramm von, ich habe es jetzt nicht 100% auf dem Schirm, zieht euch das rein, bei Torino und Cagliari nominell wesentlich stärker besetzt ist als bei Parma, die dann, ich glaube, Parma spielt noch gegen alle außer Spezia, die da unten drin stehen, also hat es sozusagen selbst in der Hand. Und ich glaube, die letzten beiden Spieltage sind dann gegen Sassuolo und Sampdoria. Für die wird es dann um nichts mehr gehen. Ja, das ist dann irgendwie die Hoffnung, die ich haben muss auch.
Ja, als nächstes Parma dann nach der Länderspielpause, aber da können wir dann auch noch drüber sprechen, wenn es soweit ist. Bei Benevento, Cagliari, Heimspiel gegen Hellas Verona und Torino, wie angesprochen, gegen Juve, die dann sicherlich auch gerade, weil es ein Derby ist, wieder abliefern sollten.
Squadra Eterna.
Nein, keine Squadra Eterna heute. Da habt ihr euch ein bisschen zu früh gefreut, aber ich möchte den Aufruf starten, dass ihr uns mal eure Top 11 der italienischen Nationalmannschaft schickt, und zwar aktuell. Mit welcher Mannschaft soll Mancini die Europameisterschaft bestreiten? Ja, auch in der Länderspielpause müssen wir uns ein bisschen mit Fußball befassen. Das machen wir für euch auch, und ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Marius und ich werden nächste Woche unsere Top 11 für die Euro aufstellen, und weil es gewünscht war, mal den Kader besprechen. Wen nimmt Mancini mit in welches Land auch immer dann gespielt wird?
Was sagst du zu De Rossi?
Ah!
Co-Trainer jetzt?
Kann ich schwer einschätzen tatsächlich. Ist, glaube ich, einer für die Kabine, wie man so schön sagt, ne?
Glaube ich auch, ja. Es gab ja schon mal Gerüchte vor der Saison, dass, nee, ich glaube, als Iacchini entlassen wurde in Florenz, gab es da Gerüchte um De Rossi.
Ja, genau.
Also man hält wohl einiges von ihm in Italien. Aber ich glaube auch, dass das so auf jeden Fall ein positiver Faktor in der Kabine sein kann. Also Motivation und so, ne? Das als Ex-Kapitän.
Ja, der kann sicherlich auch dann mal an der Außenlinie irgendwie die Bank des Gegners attackieren oder so.
Genau, ne, den Jogi Löw weggrätschen.
Zudem ist aber auch Marius, ich habe gesehen, du hast da was drüber geschrieben auf transfermarkt.de. Zudem steht ja aber auch noch die U21-EM an. Weiß man da schon, wo die stattfindet?
Das weiß man in der Tat. Es ist richtig, ich habe was geschrieben, das kommt aber erst am Mittwoch. Die U21-EM startet nämlich auch am Mittwoch. Und die findet in Slowenien und natürlich, wie alle Spieler, derzeit in Ungarn statt. Und die italienische Auswahl, die Azzurrini, sind natürlich auch mit von der Partie und haben, finde ich, eigentlich einen ganz, ganz attraktiven Kader am Start. Auch wenn da natürlich Leute, die eigentlich noch spielberechtigt wären, wie sogar Donnarumma oder auch Bastoni zum Beispiel nicht dabei sind. Aber mit dem besagten Scamacca im Sturm, Mittelfeld, Tonali, Fratesi von Monza, Pobega von Spezia zum Beispiel. Auf Samuele Ricci von Empoli freue ich mich da sehr. Bin sehr gespannt, wie viel Einsatzzeit er bekommt. Zappa von Cagliari ist auch dabei, Gabbia von Milan. Und ja, ich glaube, das könnte auf jeden Fall ganz interessant werden. Die spielen in einer Gruppe mit Spanien, Tschechien und dem Gastgeber Slowenien.
Und ist Spanien sonst auch so der zweite Favorit, würdest du sagen? Ich bin da überhaupt nicht drin in der Thematik. Ist Italien der Top-Favorit?
In der Gruppe ist also wahrscheinlich letztlich Spanien schon favorisiert, leicht. Aber da sind auch jetzt, also die ganz großen Namen fehlen bei den Spaniern irgendwie auch so, weil Pedri zum Beispiel von Barcelona auch bei der A-Nationalmannschaft ist. Ja, eben wie Bastoni zum Beispiel auch. Und ja, overall ist sicherlich Frankreich der große Favorit. Also es muss dir den Kader mal reinziehen, das ist pervers. Also
nehmen die alles mit?
Wie krass viele große Talente die haben.
Nehmen die auch sowas wie Mbappé mit?
Nee, aber Kamavinga, Aouar und Konaté und keine Ahnung. Also das sind alles eigentlich alles große Namen jetzt schon. Also die spielen, glaube ich, auch fast alle bei Top-Clubs irgendwie. Das ist höchst beeindruckend.
Höchst beeindruckend. Wie viele Mannschaften spielen da insgesamt mit, wenn du gesagt hast, Gruppenphase? Wie viele Gruppen gibt es da?
Es gibt vier Gruppen, vier Teams. Und was irgendwie auch ein bisschen kurios ist, das Turnier, also jetzt findet nur die Gruppenphase statt. Und die K.O.-Runde dann im Ende Mai, Anfang Juni, also wenn die reguläre Saison zu Ende ist. Also, ja, weiß ich auch nicht, was das soll. Und dann darf man tatsächlich auch den Kader nochmal verändern. Also es könnte natürlich sein, dass Italien dann die entsprechenden noch größeren Namen dann irgendwie noch nachnominiert. Und Spanien und zum Beispiel auch. Aber ich glaube, das kann man sich schon mal reinziehen. Jetzt so auch im, also weiß nicht, finde ich irgendwie interessanter auf jeden Fall als WM-Quali.
Ja, das stimmt natürlich. Warte mal, aber wenn die dann im Juni spielen, wann fängt die EM an? Kurz danach?
Ja.
Ja. Ach, dann spielen die das Viertelfinale an Ende Mai, Finale Anfang Juni und eine Woche später fängt dann die normale EM an.
Ja.
Okay.
Keine Pause.
Nein, wir müssen jeden Tag Fußball gucken können.
So sieht's aus.
Ja, krass.
Cutrone ist noch dabei. Ich wusste gar nicht, dass der noch für die spielberechtigt ist.
Wie alt ist der denn jetzt?
23. Ja, ich habe gedacht, der ist bestimmt schon 28, aber naja.
Ja, gefühlt auch vom Körperbau, ne?
Ja.
Aber man darf immer 3-4 Spieler über 21 mitnehmen, ne?
Es geht ja, glaube ich, nach dem Jahrgang.
Ah, okay.
Also ich guck mal kurz, was welcher Jahrgang der ist.
98.
Ja, also das wird dann der entsprechende Jahrgang sein. Es gibt, glaube ich, auch im deutschen Kader irgendwie auch den einen oder anderen, der dann schon ein Jährchen älter ist als 21. Ja, Naja, sonst auch, weiß nicht, die spielen dann irgendwie 2 Jahre lang die Qualifikation und dann sind sie irgendwie zu alt. Das wär ja Quatsch eigentlich auch.
Das ist richtig, das ist richtig. Was gibt es da noch Spannendes zu sagen oder haben wir dazu schon alles?
Nö, das war's eigentlich. Geht dann gegen Tschechien los am Mittwochabend.
Okay. Also da ist uns jetzt alles vorausgekommen. Auch da wurde sich eine Kaderaufstellung gewünscht. Den gibt es jetzt schon. Aber ich finde, war trotzdem interessant, was Marius da euch auf kurzem Wege mitgegeben hat noch in diese Länderspielwoche. Wie gesagt, schickt uns für die A-Nationalmannschaft der Azzurri gerne mal eure Top-11, wie ihr aufstellen würdet. Keine Ahnung, Belotti oder Immobile, welches System überhaupt? Insigne über die Außen oder auf der 10? Ich habe selber schon sehr viele Fragen, die ich mir beantworten muss vor nächster Woche. Aber dann können wir das ja auch ausdiskutieren, Marius.
Sehr gerne.
Wir stellen den ganzen, wie viele? 23-Mann-Kader ist es, oder? Wir gucken mal, welche Torhüter wir mitnehmen.
Machen wir.
Das wären so meine Wünsche noch an euch, an die Community. Und dann übergebe ich an Marius.
Das übliche Prozedere quasi. Wenn ihr weitere Fragen habt, schickt die uns gerne zum Beispiel bei Instagram oder bei Twitter. Wir sehen dann zu, dass wir die beantworten. Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin eure Stadionerlebnisse schicken, wenn ihr da noch was in der Hinterhand habt. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback in allen Formen und Farben. Sterne, Likes oder was es da alles so gibt, Abos. Damit verabschiede ich euch in die Länderspielpause. Bleibt gesund.
Genau, ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche. Funks.